schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich unendlich, dass du hier bist, denn heute gibt es ein sehr inspirierendes Interview mit einem ganz lieben Kollegen von mir, René Bourbonus. Und René ist Rhetoriktrainer und seine Vision ist es, Menschen dabei zu unterstützen, besser kommunizieren zu können und Klarheit darüber zu schaffen, wie kraftvoll Sprache eigentlich ist und wie wir Sprache manchmal wirklich zerstörerisch einsetzen, aber eben genauso Sprache auch nutzen können, um zu verbinden, um Neues zu erschaffen und um die eigene Botschaft in die Welt zu bringen. Und genau darum geht es heute in dem Interview mit René Bourbonus, wo wir unter anderem darüber sprechen, wie man die Angst davor verlieren kann, auf die Bühne zu gehen und dass wir übrigens alle diese Angst haben, dass das auch was vollkommen Normales ist, wie wir anfangen können, mehr Klarheit für die eigene Kommunikation zu bekommen und wie man eigentlich eine gute Rede vorbereitet und strukturiert, was, glaube ich, auch für viele super spannend ist, wie man sich gegen negative Kritik abgrenzen kann, die eigentlich immer kommt, wenn man irgendwann anfängt, für was zu brennen und den eigenen Weg zu gehen, wird es immer Menschen geben, die damit ein Problem haben. Das heißt, wie geht man damit um? Wie bereitet man sich darauf vor? Beziehungsweise worauf konzentriert man sich stattdessen? Und warum Kommunikation in unserem Leben grundsätzlich einfach so unfassbar wichtig ist. Und ich freue mich unglaublich, dieses Interview mit dir teilen zu können. Ich hoffe, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst, denn am Ende ist Kommunikation alles. Kommunikation ist der Grundstein unserer Beziehung sowohl zu anderen Menschen als auch zu uns selbst. Und ja, deswegen wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Freude mit dieser wunderschönen Podcast-Folge und mit René Bourbonus. Viel Spaß! Ich freue mich so sehr, heute einen der Männer hier im Podcast zu haben, die ich auf der Bühne gesehen habe und dachte, Alter, Schwede, so will ich irgendwann auch mal reden können auf der Bühne. Und ich fand es so faszinierend, mit was für einer Präsenz und Klarheit du auf der Bühne gewesen bist. Und dann haben wir danach gesprochen und ich meinte zu dir, ich möchte gerne, dass du in den Podcast kommst. René Bourbonus, ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir heute über Kommunikation sprechen können, Rhetorik sprechen können, über all das, was du gelernt hast bis jetzt. Und herzlich willkommen im Podcast.
Danke dir, das geht ja wunderbar los.
Schön, dass du da bist. Es ist sehr früh morgens, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Aber wir sind beide fresh und ich freue mich drauf, mit dir zu sprechen. Magst du über dich selber noch mal ein bisschen erzählen? Wenn man dich fragt, wer bist du, wer ist René? Was lässt dein Herz aufgehen? Wer bist du als Mensch?
Also ich glaube, was mich am meisten definiert ist, dass ich Papa von zwei Jungs bin. Zwei Jungs ist auch nur was für starke Eltern, hat unser Arzt irgendwann mal gesagt, salopp. Das erfahre ich gerade. Also ich bin gern Familienmensch. Ich bin dann darüber hinaus Rhetoriktrainer. Das heißt, ich bringe Menschen bei, wie sie vor Gruppen wirksam werden, rhetorisch im Wesentlichen.
Wie wird man das? Wirksam? Also Papa verstehe ich.
Ja.
Wie wird man Rhetoriktrainer? Was hat dich dahin geführt, dass du heute Menschen dabei hilfst?
Also ich habe immer eine Affinität für Sprache gehabt einfach und habe sehr schnell gemerkt, dass Sprache sehr wirksam ist, dass man Menschen extrem berühren kann durch Sprache und mit Worten, dass das aber auch möglicherweise nicht intuitiv funktioniert. Also ich finde sogar, vieles in der Rhetorik ist kontraintuitiv. Okay. Das bedeutet, dass ich das auch ein paar Mal erfahren musste, dass man Menschen vor den Kopf stößt, den man nicht vor den Kopf stoßen möchte, dass man Menschen verletzt möglicherweise, dass man Menschen gegen sich aufbringt und gar nicht weiß so genau, warum eigentlich oder wo kommt das her. Und diese Missverständnisse, diese nicht gelingende Kommunikation, die hat mich angetrieben und gleichzeitig eben zu sehen, dass Sprache wirksam sein kann und dass das richtige Wort zur richtigen Zeit natürlich auch Ideen in die Welt bringen kann, dafür sorgen kann, dass sich gute Ideen durchsetzen, dass Menschen sich selbst verwirklichen können, dass Projekte gelingen und so weiter und so fort. Und diese beiden Pole, also einmal dieses sehr konstruktive und einmal diese unfassbar destruktive Gewalt auch von Sprache. Trevermann hat das, glaube ich, mal so schön gesagt, nur um einen Stein zu zertrümmern, brauchst du einen Hammer, für eine Vase reicht eine flüchtige Bewegung, aber ein Herz kannst du zerbrechen nur mit einem einem falschen Wort. Und diese Kraft hat mich fasziniert und ich habe sie oft genug nicht gut angewendet und deswegen wollte ich einfach immer weiter mehr erfahren. Und so habe ich mich einfach sehr viel weitergebildet, ausgebildet und habe dann als Redenschreiber gearbeitet. Und das war so der Grundstein zu sagen, irgendwann, jetzt mache ich das, bringe ich einfach das, was ich weiß, das, was ich begriffen habe, möglicherweise den Menschen bei, weil es ihnen helfen kann.
Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen hier gerade zuhören, die sagen, super spannend, weil ich gerade irgendwo in meinem Leben an einem Punkt stehe, wo ich merke, ich habe eine wichtige Botschaft oder ich habe was, wofür mein Herz brennt und ich will das in die Welt bringen und ich möchte mich auf die Bühne stellen und ich möchte darüber sprechen. Aber zum einen, ich weiß nicht, wie man eine gute Rede hält, weil ich noch nie eine Rede gehalten habe. Ich traue mich nicht, auf die Bühne zu gehen, weil ich Angst habe. Und ich weiß irgendwie noch nicht so richtig, wie ich meine Wahrheit wirklich sprechen kann und ausdrücken kann. Mhm. Ich würde da super gerne mit dir einmal drüber sprechen, weil ich meine, du bist der Experte dafür. Mhm. Also wir stellen uns jetzt mal vor, Katharina hört zu. Katharina ist 27 und hat ihr Thema jetzt gerade entdeckt und würde gerne anfangen, mehr darüber zu sprechen. Wie kann man anfangen, Klarheit in die eigene Kommunikation zu bringen und auch diesen Mut zu haben, sich auf eine Bühne zu stellen und darüber zu sprechen?
Also ich glaube, es sind verschiedene Komponenten. Klarheit braucht erstmal die Klarheit bei mir selbst. Also ich behaupte, dass viele Gespräche oder auch Reden möglicherweise nicht so gelingen, weil wir von vornherein keine Klarheit darüber haben, was wir eigentlich ganz konkret möchten und wie wir das eben auch erreichen. Und ich glaube, da geht's schon los. Also es mangelt an innerer Klarheit ganz oft, bevor wir überhaupt in die Kommunikation gehen. Können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Gibt's ja auch ein paar Strategien, die man möglicherweise versuchen kann. Jetzt nehmen wir mal an, Katharina hat diese Klarheit über die Botschaft für sich selbst und weiß eigentlich, was sie zum Ausdruck bringen möchte. Und jetzt ist die Frage, wie gehen da die ersten Schritte? Also ich glaube, es sind zwei wesentliche Dinge, die man tun kann, die man vielleicht wissen sollte, bevor man loslegt. Das erste, eine gute Rede hat immer eine saubere Struktur. Und grob gesprochen, so für den Einstieg, ist es wie früher im Deutschunterricht, es gibt eine Einleitung, es gibt einen Hauptteil, es gibt einen Schluss. Und dann gibt es ein paar dramaturgisch wichtige Punkte, das finde ich ist Einleitung und Schluss, da sollte man sich sehr viele Gedanken machen, auch im Kontext der Nervosität, können wir gleich noch drüber sprechen, und im Hauptteil findet dann der Inhalt statt, das, was man sagen möchte, und das sollte man sehr sauber strukturieren. Und das Schöne bei Struktur ist dreierlei eigentlich. Erstens, du kommst gut durch deine Rede. Ich werde so oft gefragt, wieso gibt es so viele Menschen, gibt es ja viele Beispiele, die können eine Stunde völlig frei reden, ohne ein Manuskript, ohne einen Zettel in der Hand. Wieso geht das? Weil die eine saubere Struktur haben. Und Struktur ist nicht Aufzählung oder Aneinanderreihung. Das ist keine Struktur. Sondern man sollte sich schon da viel Gedanken machen. Und wir nennen das natürlich Storyboard, ist ein Begriff aus dem Film, zurechtlegen. Und wenn ich das habe, wenn ich das sauber habe, komme ich durch meine Rede. Ja. Ein wunderbares Mittel auch gegen Nervosität. Und das können wir auch gleich nochmal aufgreifen. Das Zweite ist, der Zuhörer braucht die Struktur und er muss sie auch begreifen, damit er sich überhaupt die Inhalte merken kann. Weil wenn da jemand 30, 60, 90 Minuten spricht, ist das ja extrem viel Text, wenn du das mitprotokollieren würdest. Das können wir uns eigentlich gar nicht merken, es sei denn, wir haben die Struktur begriffen. Mhm. Und wenn ich die Struktur begriffen habe, dann kann ich mir die Inhalte viel besser merken. Und das Dritte, und das ist auch eine ganz interessante Kiste, Menschen, die sehr strukturiert reden, wirken kompetenter. Also Struktur modelliert Kompetenzwahrnehmung, weil Kompetenz kann eigentlich niemand so richtig beurteilen. Ich kann nicht, du bist in deinem Bereich, bist du seit vielen Jahren unterwegs. Ich kann nicht von außen drauf schauen und sagen, so und so kompetent ist Laura. Andersrum das Gleiche. Trotzdem haben wir ein Gefühl dafür. Also ich habe ja ein Gefühl dafür, ob ich mich auf deine Inhalte einlasse und du hast ein Gefühl dafür, ob du dich auf meine Inhalte einlässt. Also gibt es eine Kompetenzwahrnehmung und die wird über Struktur maßgeblich bestimmt, was ich auch nochmal ganz spannend finde.
Das ist wirklich spannend. Ja. Wenn wir über Struktur sprechen, weil ich bin ja so Freigeist und für mich ist Struktur immer erstmal so, aber ich stimme dir zu, wenn ich meine Reden vorbereite, ich habe auch eine Struktur, ich arbeite auch mit einem Storyboard, ich überlege mir genau, was du gesagt hast, was ist die Einleitung, was sind meine drei oder zwei Stories, die ich erzählen will, was ist die Quintessenz aus der Story, wie kriege ich aus der Story die Message,
dann nochmal transportiert. Ja. Was ist mein Abschluss? Wie lasse ich, was gebe ich den Menschen mit? Ich weiß genau, was wann kommt, aber also das zum Beispiel auch, ich habe noch nie eine Rede aufgeschrieben, sondern ich habe wirklich immer nur dieses Storyboard. Ich habe nur meine, am Ende habe ich 10 Bullet Points oder 10 Worte eigentlich nur in meinem Kopf.
Ja.
Und das ist die Struktur, an der ich entlang gehe und bin auf der Bühne, aber deswegen dann komplett im Freestyle, weil ich habe einfach nur die Worte und der Text kommt dann ganz von selbst.
Ja, so ist es eigentlich auch ideal. Also es gibt Leute, die gerne mit Volltext arbeiten. Ja. Aber die Frage ist, ob sie sich überhaupt an den Volltext halten. Ja. Und meistens ist das ja gar nicht der Fall, weil das kann man ja gar nicht auswendig lernen. Wenn man einen Vortrag jetzt immer mal wieder hält, dann schleift sich möglicherweise das ein. Aber die meisten Menschen halten ja einen Vortrag nicht ständig und immer wieder. Das heißt, das wird spontan gefüllt, wenn man ein bisschen eloquent ist. Und ich glaube, jeder Mensch, der sich unterhält, der ab und zu mal ein Buch liest, bringt ein wunderbares Maß an Eloquenz mit. Da findet jeder seinen Weg und seinen Stil. Das ist eigentlich ein guter Weg. Und wenn man sich was aufschreiben möchte, also für die, die gerne irgendwie zumindest in der Nähe, was ich übrigens auch empfehle, ist auch ein Mittel gegen Nervosität übrigens, ein Manuskript irgendwo liegen zu haben. Man muss es ja nicht benutzen. Aber da vielleicht mal ein Tipp. Man kann, wenn man einen Volltext hat, kann man sich den, wenn man die A4-Blatt nimmt und unterteilt es in zwei Spalten, drei Viertel, ein Viertel, kannst du dir einen Volltext draufschreiben und rechts die Stichworte an die entsprechenden Stellen. Und dann hast du nämlich Folgendes. Du kannst den, wie du sagst, Freestyle nutzen der Stichworte. Das ist das Tolle bei Stichworten. Kannst aber auch, wenn du jetzt irgendwann an einem bestimmten Punkt bist, wo du nicht mehr weißt, was wollte ich da eigentlich sagen, das war aber wichtig, dann springst du halt in den Volltext und kurz nach und trägst es dann vor. Und das gibt dir, allein schon, dass er da ist, gibt dir so eine angenehme Sicherheit. Ja. Denn wenn Menschen völlig ohne irgendetwas nach vorne gehen, nimmst du unbewusst einen sehr großen Druck mit. Denn du weißt, jetzt muss ich durchkommen. Mhm. Und wenn ich nicht durchkomme, dann werde ich hier verbrennen. Mhm. Ja? Und wenn du das Manuskript da liegen hast, in der Nähe einfach, und dann weißt du, ja, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann schaue ich halt nach. Übrigens nimmt dir das auch kein Zuhörer übel. Im Gegenteil. Also die Sache ist ja die, wenn du mit so Fehlern souverän umgehst, dann wirkt das viel mehr als Perfektion. Perfektion wirkt ja nicht. Perfektion ist etwas, was Menschen eher auf Distanz bringt. Präsenz wirkt. Und Menschen ziehen Präsenz, Perfektion immer vor. Also das ist überhaupt kein Problem, mit dem Manuskript zu interagieren. Wenn man das selbstverständlich macht, kriegt es auch keiner mit. Das heißt, wenn du dann die Zuhörer fragen würdest, hat die auf ihr Manuskript geschaut, würden die sagen, welches Manuskript? Ja, weil die kriegen das interessiert die überhaupt nicht. Was da passiert. Also das ist eine gute Lösung, finde ich, um aber auf schöne Formulierungen zu kommen, das vielleicht noch ergänzend zu dem Freestyle, finde ich schon eine zumindest sehr gute Übung, auch eine Rede mal formulieren zu wollen oder auch tatsächlich zu formulieren. Weil so Formulierungen wie diese Yes We Can-Passage von Obama oder dieses I Have a Dream, das sind nicht zufällige Freestyle-Eingebungen, sondern das haben die vorher natürlich genauso gewollt und so geplant.
Ja.
Und deswegen ist das, glaube ich, hilfreich, zumindest mal an Formulierungen zu arbeiten. Und dann kommt etwas Interessantes, wenn du dann so einen Krachersatz hast, dann bringst du den auch. Ja. Und den Rest kannst du ja frei formulieren.
Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, auch auf die Bühne zu gehen und Vorträge zu halten oder auch mit dem Podcast, war es am Anfang immer so, ich dachte immer, ich habe nichts zu sagen. Ich habe keine meiner Geschichten. Ich habe immer das Gefühl, alle anderen haben so krasse Geschichten in ihrem Leben. So, wo du denkst, so, wow, wenn du da einen Vortrag gehört hast. Und ich glaube, das geht vielen so, dass sie das Gefühl haben, irgendwie meine Geschichte oder die Geschichten, die ich zu erzählen habe, sind nicht so wertvoll. Oder da ist irgendwie nicht so das drinne. Wie kann man mehr Selbstbewusstsein bekommen den eigenen Geschichten gegenüber? Weil ich glaube, am Ende sind das ja eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern es sind ja meistens die besten Vorträge, wenn Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen. Und Geschichten sind ja auch das, was meistens hängen bleibt.
Also ich stimme dir zu, Geschichten sind auf jeden Fall das, was hängen bleibt. Also Geschichten haben eine unvorstellbare rhetorische Kraft. Und wenn wir uns an Dinge erinnern aus Vorträgen, dann sind das die Geschichten oder die Gleichnisse. Also ich mag das Bildhafte. Es muss nicht, manchmal muss es gar keine Mega-Geschichte sein. Manchmal kann es einfach auch eine Metapher sein oder ein Gleichnis. Wir können vielleicht auch, wenn wir am Ende die Zeit haben, können wir mal den Leuten vielleicht kurz erklären, wie man ein Gleichnis bauen kann, auch möglicherweise. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich sehr, sehr intensiv im Gedächtnis bleibt, da gebe ich dir recht. So, vielleicht zwei Punkte noch zu deiner konkreten Frage. Ich glaube, dass das, was wir tun, uns oft banal vorkommt. Das ist einfach, weil wir immer drin sind.
Ja.
Und deswegen haben wir vielleicht nicht so den Sinn für die Besonderheit oder für das Außergewöhnliche, das sehen wir nicht, weil natürlich für uns ist das gewöhnlich, was wir den ganzen Tag haben und machen und tun. Das heißt, es kann nicht außergewöhnlich sein. Das heißt aber nicht, dass es für andere Menschen nicht außergewöhnlich sein kann. Und aus meiner Sicht gibt es eine gute Geschichte, muss ein paar Kriterien erfüllen, aber eine gute Geschichte muss keine, ich sag mal, Hubschrauber-Explosionen, einstürzende Hochhäuser und Morde und Totschlag und ich weiß nicht, was haben, um gut zu sein. Also ganz oft erreichen uns ja gerade so die leisen, unaufgeregten Töne auch. Und gar nicht so sehr das Spektakuläre. Das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss. Und dann möchte ich aber auch vielleicht die Leute entspannen, die sich, also ich kann die Sorgen schon ernst nehmen. Also ich komme zum Beispiel aus dem Westerwald, ich weiß auch nicht, ich habe auch keine Riesengeschichten zu erzählen. Ich habe auch leider, was ich an Kollegen, an Rhetoriktrainerkollegen bewundere, die kommen, haben oft so Scheitergeschichten. Dann erzählen sie, dass sie brutalst möglich rhetorisch an die Wand gefahren sind und dann haben sie sich aufgerappelt und haben das gelernt und heute sind sie der. So, ich wünschte, ich könnte so eine Geschichte, weil ich finde das toll, finde das großartig, ich liebe den da immer an den Lippen, aber ich habe sowas nicht zu erzählen. Und was ich aber sagen möchte, gute Geschichten wirken immer und wenn man sie persönlich erlebt hat, ist das großartig. Aber gute Geschichten sind auch gute Geschichten, wenn ich sie nicht persönlich erlebt habe. Also ich kann auch wirklich jedem nur den Mut zusprechen, auch Geschichten anderer zu nehmen, als nicht anderer Redner und die zu plagiieren, das meine ich nicht. Aber weißt du, die Welt ist voll von großartigen Geschichten. Und wenn du die Tageszeitung liest, findest du großartige Geschichten. Jetzt nicht unbedingt im tagespolitischen Teil, aber wenn die mal so ein bisschen drüber hinausschauen. Süddeutsche Zeitung, Seite 3. Wenn du allein die sammelst, hast du 52 Geschichten im Jahr wahrscheinlich. Oder du liest eine gute Zeitschrift. Ich mag Brand 1 oder Business Punk oder sowas. Da stehen so von Menschen, die so kreativ sind und so wundervoll sind, Geschichten drin. Und die kannst du natürlich alle verwenden, auch um deine Botschaft zu übermitteln. Und da vielleicht noch ein Wink. Du musst dir erstmal klar werden, was ist eigentlich meine Botschaft? Was ist mein Credo? Was will ich, dass die anderen Leute denken sollen? Und jetzt kommt's, und das fasziniert mich wirklich seit 20 Jahren. Wir haben fast immer ähnliche oder dieselben Botschaften, egal in welchem Bereich wir sind. Du bist im ganz anderen Bereich als ich. Trotzdem haben wir ähnliche Botschaften. Wir sprechen darüber, wie man Ziele erreicht. Wir sprechen darüber, wie man sich das Leben leichter macht. Und wir sprechen darüber, wie man mit Veränderungen umgeht, beispielsweise. Das wären jetzt mal drei Themen, die wir beide haben auf unterschiedlichen Wegen. Und wenn uns das klar wird, dann finde ich Geschichten überall und ständig.
Das finde ich super spannend. Das heißt, du würdest empfehlen, um mehr Klarheit über die eigenen Geschichten oder Geschichten, die man erzählen möchte, zu bekommen, ist der erste Schritt, einmal wirklich klar darüber zu werden, was ist meine Kernbotschaft? Ja. Was ist das, womit ich rausgehen will am
Ende? Was möchte ich, dass die Leute denken, wenn sie mich gehört haben? Dieser eine Satz. Früher hat man gesagt, Küchenzuruf. Wenn ein Familienmitglied in der Küche war und einer war im Wohnzimmer und dann hat er in die Küche gebrüllt, stell dir vor, und dann ein Satz, das und das. Und dann, was ist dein Satz? Also was sollen die Leute am Buffet, wenn jemand fragt, worum ging's, was Laura gehört, worum ging's, in einem Satz sagen können, was sie daraus ziehen, genau.
Und wie oft würdest du sagen, bist du schon auf einer Bühne gestanden und hast eine Rede gehalten, ungefähr, Pi mal Daumen? Kannst du es noch einschätzen, ungefähr?
Also ich denke, dass 1000 Mal nicht,
über 1000 Mal?
Nicht übertrieben ist, wahrscheinlich.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Also wenn ich alles zusammennehme, ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren, obwohl als Redner bin ich jetzt nicht so lange unterwegs, aber seit
Wahnsinn.
14 Jahren und dann wären es ja nicht mal 100 pro Jahr, das kommt ungefähr hin.
Kannst du dich noch so an deine ersten 2, 3 Reden erinnern?
Ich kann mich an eine Anmoderation erinnern, wo ich unfassbar nervös war. Mhm. Da habe ich auch noch einen Rhetoriktrainer anmoderiert, was ja, glaube ich, das ist gut, dass ich das mal gemacht habe, weil das ist wahrscheinlich für viele heute auch blöd, wenn sie mich anmoderieren dürfen, müssen, sollen. Ruhleder, das ist damals so der Name in der Rhetorikwelt. Und den habe ich anmoderiert in Frankfurt vor 400 Leuten, was auch ungewöhnlich war. Und da habe ich zitternde Knie und alles gehabt. Aber eine ganz spannende Erfahrung, und die möchte ich allen mal vielleicht auch mitgeben, dass, was mich total gewundert hat, war, dass das niemand gemerkt hat. Und das ist, glaube ich, ganz oft so, dass man kann nicht sehen, was in uns vorgeht. Dass wir überschätzen das immer, weil wir uns selber natürlich spüren und wahrnehmen. Und dann denken wir, alle anderen spüren das auch oder nehmen das auch wahr. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, ich kann nicht sehen, wie müde du bist, falls du müde bist. Ich weiß es nicht. Du hast ein Kind. Genau, wahrscheinlich bist du müde. Aber man sieht es, es dringt ja nicht nach außen. Oder wenn jemand hungrig ist oder sowas, das kann man, verliebt ist. Man kann vielleicht leichte Zeichen natürlich sehen, aber du siehst, ich weiß nicht, 5% vielleicht. Mhm. Und bei Nervosität ist das auch so. Ich habe mal ein Interview gelesen von Dick Cavett, der hat so US-Talkmaster, und er hat gesagt, ich moderiere live in die Kamera. Millionen von Menschen schauen mir zu. Alle Menschen, die mir bedeutsam sind, schauen mir zu. Und dann vergesse ich den Text und ich gerate in Panik. Ich kriege hier 45 Grad Fieber aus dem Stand. Alles bricht zusammen. Aber die Leute sehen leichte Anzeichen von Unsicherheit, wenn überhaupt. Und da stecken zwei Dinge drin, die ich glaube, die für alle Menschen wichtig sind. Das erste ist, ein bisschen mehr Ruhe vielleicht, weil wir nehmen uns selbst viel zu ernst und viel zu wichtig. Und wir denken, wir dürften keinen Fehler machen, weil Leute das auf die Goldwaage legen könnten und so weiter. Aber die Leute kriegen das nicht mal mit. Das interessiert die überhaupt nicht. So, das ist das eine. Also das Wenigste kommt wirklich raus. Das beruhigt ja schon mal. Und das Zweite ist, und das ist aber jetzt ein Problem, da das so ist, dass, also man sieht die Nervosität nicht. Das heißt, man sieht sie ja bei anderen Menschen auch nicht. Und jetzt kommt es. Jetzt denken immer alle, wenn du auf so einer, da stehen da drei Leute auf der Bühne und du denkst, boah, sind die alle robust und souverän und ich bin der Einzige, der hier mit Nervosität zu tun hat, weil sie es nicht sehen. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute zu mir kommen. Jetzt hier Lanxess in Köln war ja völlig absurd. Dann kommen Leute zu mir und sagen, sind sie eigentlich noch aufgeregt? Und ich denke, ja, sieht er mich denn nicht? Ja, ich zergehe gerade hier vor Aufregung. Aber das merken die Leute nicht. Und das ist aber auch ein Problem, weil wir dann immer denken, ich bin der einzige Betroffene. Mhm. Ich bin der Einzige, der unsicher ist. Ihr alle 11 Vorredner sind die Souveränität in Person. Mhm. Und ich bin der einzige Depp, der hier jetzt mit Angst auf die Bühne geht. Das ist nicht der Fall. Also Angst ist immer Teil des Spiels oder Aufregung ist immer Teil des Spiels. Nervosität ist immer da. Und der beste Weg meines Erachtens, oder der zweitbeste Weg, am besten kommen wir noch zu sprechen, der zweitbeste Weg, mit Nervosität umzugehen, ist, sie zu akzeptieren und sie einfach anzunehmen und auch zu verstehen, dass Nervosität uns ja präsent macht. Also ich kann ja nicht, wenn ich nervös bin jetzt, ich war auch heute, für mich ist das ein sehr ungewöhnliches Format, ich war und bin immer noch aufgeregt, hier zu sein, mit dir zu sprechen, weil es nicht mein Milieu ist, in dem ich mich wohlfühle. Das führt aber dazu, dass ich in Gedanken niemals woanders sein kann. Wenn du mir eine Frage stellst, bin ich so bei dir, weil ich präsent bin, weil ich aufgeregt bin. Wenn ich total entspannt bin, dann bin ich woanders. Mhm. Und deswegen vielleicht abschließend, viele denken, das Gegenteil von Nervosität sei Souveränität. Und das ist nicht wahr. Das Gegenteil von Nervosität ist Indifferenz. Mhm. Und das kann niemals Ziel sein.
Das ist ein guter Punkt. Also wenn es mir egal wäre, dann wäre ich nicht nervös. So, und dann wäre ich einfach so, pff.
Genau.
Aber dadurch, dass es mir wichtig ist, bin ich aufgeregt.
Genau. Und dann erreichst du die Leute viel intensiver. Weil wenn es dir egal ist, das merken sie auch. Ja. Und sie verzeihen dir jeden Fehler, wenn du für eine gute Sache kämpfst.
Ja. Und ich auch da noch mal kurz eine persönliche Geschichte von mir. Ich habe ja letztes Jahr auch in München gesprochen, in diesem Olympia-Ding. Da waren ja auch irgendwie, keine Ahnung, 15.000 Menschen. Mhm. Und ich glaube, ich war mit Abstand die jüngste Rednerin. Mhm. Und da waren ja so alle, ich sag mal, Urgesteine in Anführungsstrichen, die wirklich seit 20, 30, 40 Jahren auf der Bühne stehen. Und dann sehe ich so, okay. So,
was machst du hier?
15. Vortrag.
Ja, ja.
So, hi. Und es war einfach so, wo ich mir dann auch denke, es bringt aber auch gar nichts, sich dann zu vergleichen. Und also das war was ich für mich dann gut gelöst habe, weil ich wusste einfach, okay, da sprechen einfach wirklich so tolle Speaker und Speakerinnen vor mir. Ich war, glaube ich, die vorletzte. Tobi war, glaube ich, dann noch nach mir dran. Und also auch wenn Tobi dann nach einem spricht, ne? Tobi ist ja auf der Bühne auch so die Granate. Aber ich habe mir dann gedacht, so, nee, ich bin ich. Ich habe meine Message und ich mache es so, wie ich es mache. Mhm. Und genauso ist es richtig. Mhm. Und die Angst dann halt auch viel mehr zu nutzen, also ich kann das auf der Bühne immer ganz gut transformieren dann in Freude. Mhm. Weil ich merke immer so die ersten 2 Minuten, ich weiß, vielleicht kennst du das auch, deswegen hast du auch gesagt, der Anfang ist so wichtig, um sich da gut zu fühlen. Ja. Ne? Bei mir sind die ersten 2 Minuten immer, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, so als man klein war und man war auf einem gefrorenen See, also man war sich nicht ganz sicher, ob er wirklich gefroren ist, und man so drauf geht und man so vorfühlt. Und dann, so sind die ersten 2 Minuten bei mir immer auf der Bühne, wo man denkt so, und dann irgendwann merkst du, geil, das Eis hält mich. Ja. Ich stehe auf dem Eis und dann fängt man als Kind an Quatsch zu machen, ne? Und flitzt drüber und fährt mit dem Schlitten drüber oder keine Ahnung. Und so ist es bei mir immer bei einem Vortrag so. Nach 3 Minuten bin ich so, okay, ich breche nicht ein, ich bleibe hier stehen. Ja, ja. Okay, let's go.
Jetzt geht's. Ja, sehr schön. Ja.
Also, und ich glaube, das ist was, wo ich mich mittlerweile auch so drauf eingestellt habe. Ich weiß, die ersten 3 Minuten sind die Hölle.
Ja.
Es ist einfach so. Und dann fing es an, Spaß zu machen.
Und das sind zwei ganz wunderbare rhetorische Lehren drin, auch in der Geschichte, die du gerade mit uns geteilt hast. Das erste ist nämlich, das gilt, glaube ich, für jeden, dass der Anfang, stell dir mal Führerscheinprüfung oder sowas, die ersten 2 Minuten, wo du denkst, wie soll ich mit diesem zitternden Bein, wie soll ich die Kupplung, wie soll das funktionieren? Ja. Und wenn das mal rum ist, dann kommst du ja schon, dann gewinnst du Selbstvertrauen, dann kommst du in den Flow. Daraus können wir aber etwas lernen, nämlich ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Einstieg unfassbar gut sitzen muss. Bis hin zu, von mir aus, das verpönte Auswendiglernen, wenn das hilft. Aber es muss einfach sitzen. Du musst nachts um 2 einen Anruf kriegen können, hast nur 1,8 Promille im Blut, aber du musst diesen Opener bringen können. Dann kannst du nämlich auch mit dieser Nervosität leben, wenn das so auf Autopilot läuft, weißt du, wenn das einfach safe da ist. Weil Nervosität macht ja nicht, dass wir Dinge vergessen, aber sie fallen uns nicht ein. Es muss einfach sehr robust einfach da sein. Und belastbar da sein. So, das ist eine rhetorische Lehre. Und dann hast du sehr schön im Grunde genommen schon den besten Weg verraten, mit Nervosität umzugehen. Und das ist Freude. Sobald du Freude an der Rede hast, sobald dir das auch nur ein bisschen selbst Freude bereitet, hat dir Angst keinen Platz mehr. Also wo Freude ist, ist niemals Angst. Das sind Gefühle, die einander ausschließen. Und das heißt, wenn du das schaffst, und da kann ja Rhetorik auch ein bisschen bei helfen, weil es gibt ja manchmal so, hast du vielleicht eine Geschichte, wo du dich schon freust, sie zu erzählen. Oder du hast, und es darf keine Folie sein. Ich finde das legitim. Es gibt Leute, die haben so eine tolle Folie gebaut, dass sie sich freuen, diese Folie zu zeigen.
Kennst du bei Tobi diese Folie, wo er mit dieser Zeckenzeitschrift oder so? Das ist einfach super witzig, wo er irgendwie in der Apotheke war und Deutschland war, wo es überall Zecken und sowas. Und diese, so absurd, diese Folie, aber du merkst jedes Mal, wie viel Freude es ihm macht, diese Folie gleich zu zeigen.
Und das spürst du und und dann kann, in dem Moment, wenn du dich freust, wie gesagt, ist Angst kein Thema. Und das Schöne ist, das springt ja dann auch so ein bisschen aufs Publikum, aufs Publikum über. Es waren zwei wunderbare Botschaften in dieser Geschichte mit einem Verwoben. Sehr schön.
Aber ja, ich glaube, das ist einfach so wichtig, das hier auch so zu sagen, dass auch bei jemandem wie dir, der über 1000 Vorträge gehalten hat und du dann in Köln in der Lenzex Arena stehst, dass du da auch nicht auf die Bühne schwebst und sagst so, easy, einfach weil es dir wichtig ist.
Und, genau. Und so, wenn es dir wichtig ist, dann bist du eben auch aufgeregt. Also sobald es dir etwas bedeutet.
Ja.
Und da kannst du mit ganz erfahrenen Menschen sprechen, selbst Sportler oder sowas, die 10 Jahre Weltklasse, die mal Fußball oder Handball spielen, ist egal. Wenn die dann wieder in einem EM-Halbfinale stehen und es geht um alles, sind die extrem nervös und angespannt. Ja. Und alles andere würden wir ihnen nicht verzeihen. Also wenn du da die Indifferenz jetzt nochmal, das würden wir ihnen nicht verzeihen.
Ja.
Das kritisieren wir dann als Körpersprache und hängende Schultern und ich weiß nicht was.
Ja.
Also von daher, ja bitte, also das ist ganz wichtig, das zu akzeptieren. Ich glaube, Akzeptanz ist eine der meist unterschätzten Fertigkeiten auch im Leben und insbesondere auch in der Rhetorik. Und vielleicht abschließend auch noch eine, das hab mich so fasziniert, es gibt eine Untersuchung, ich weiß nicht, ob es, ich glaube sogar Richard Wiseman, ich bin mir aber nicht sicher, ein britischer Psychologe, der ist auf Veranstaltungen gegangen, und wo ganz viele Redner auftreten, das sind ja meistens so Preisverleihungen. Dann kommt erstmal der Anmoderator, dann kommt der Laudator, dann kommt die Dankesrede und dann geht das von vorne los. Dann treten da 30, 40 Leute auf in einem Abend. Und da ist der hin und hat darauf gewartet, dass möglicherweise mal schlimme Sachen passieren. Eigentlich böse, britisch halt ein bisschen, aber darauf hat er gewartet. Also da gab es dann so Szenen, wie zum Beispiel eine Frau geht nach oben die Treppe und tritt sich das Unterkleid aus dem Kleid. Oder ein Mann gestikuliert am Pult und schmeißt die Flasche Wasser runter. Also so Sachen, wo du denkst, wenn mir das passiert, ich möchte bitte einfach, dass der aufgeht und ich springe da irgendwo rein, treffe Rumpelstilzchen und das war's. Und darauf hat er gewartet. Und dann ist er nachher zu diesen After-Show-Partys hin, hat die Leute interviewt. Und jetzt kommt es, irgendwie 21% oder 22% konnten sich überhaupt daran noch erinnern. An diese krassen Sachen. Und was glaubst du, wie viele Menschen sich an Versprecher, an grammatikalische Fehler, an kleine Aussetzer, Stotterer, an viele Leute haben Angst, dass sie Stressflecken zeigen. Soll ich dir was sagen? Keiner interessiert sich für Stressflecken. Und jeder nimmt das nicht mal wahr. Und die, die es wahrnehmen, denken, ja, könnte auch Neurodermitis oder weiß ich wieder sein. Die Leute interessiert das nicht. Es interessiert nur uns. Und deswegen können wir da echt loslassen. Ja.
Und was mir auch so geholfen hat, ist, und ich glaube, das schließt auch nochmal so den Kreis zur Botschaft, ist, ich finde, in dem Moment, wo dir die Botschaft wichtiger ist als das, was die Leute über dich denken, es ist eh, gehst du da raus und sagst einfach, es geht gar nicht so sehr um mich, sondern es geht eher darum, wie bei dir zum Beispiel auch, wenn du sagst, mein Herzensziel ist es einfach, ich möchte Menschen mehr dazu inspirieren, kommunizieren zu können, richtig miteinander reden zu können. Genau. Und das ist dir so viel wichtiger, als dass irgendjemand denkt, oh, da hat René aber in der 15. Minute einmal im dritten Satz.
Ja, und die Leute holen sich doch raus, was ihnen weiterhilft. Ja. Also es dockt doch bei uns, dockt doch an, wenn uns etwas im Leben weiterbringt oder uns hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Das dockt doch bei uns an. Und wenn Leute destruktiv unterwegs sind, dann kriegst du sie eh nicht. Dann kriegst du sie auch nicht mit der perfekten Rhetorik. Dann stört sie, dass es eine perfekte Rhetorik ist. Also wenn Leute bösartig, destruktiv unterwegs sind, die wenigsten sind das übrigens. Die sind nur immer sehr laut, deswegen glauben wir, es sind viele, aber es sind ganz wenige, die so unterwegs sind.
Das ist auch ein guter Punkt.
Ja, das ist die Wahrheit. Also das haben sie leider drauf, so laut zu sein. Und wir denken, die Leute sind irgendwie destruktiv unterwegs, das sind sie aber nicht. Die meisten Menschen sind, glaube ich, extrem daran interessiert, zu gucken, was hole ich da raus. Und ich glaube übrigens auch, dass die wenigsten Menschen tatsächlich vergleichen. Also weil du sagtest, oh, ich muss vor Tobi sprechen. Weißt du, wenn ich auf ein Konzert gehe und höre erst Konstantin Wecker und dann Reinhard May, die Jüngeren müssen das mal googeln oder die Eltern fragen. Also ich höre zwei Künstler hintereinander, dann gucke ich, ob mich das berührt. Und ich fange doch jetzt nicht an zu sagen, aber der hat doch die Akkorde besser getroffen als der und der hat doch vielleicht einen etwas melodischeren Sound und der hat aber die besseren Texte oder so. Da gucke ich doch nicht hin, sondern ich nehme das an und schaue, was macht das, was passiert jetzt mit mir oder wie bringt mich das weiter und gut ist. Also.
Ich habe eine Frage. Es hören ja viele Frauen zu. Und wenn ich mir jetzt so, wir sprechen jetzt einfach mal kurz hier über unsere kleine Speaker-Bubble, so in der wir alle sind. Da gibt es jetzt 3 bis 4 Frauen, die mir jetzt so einfallen würden, die auch auf der Bühne stehen. Aber ansonsten ist es ja schon, ich sag mal, eine sehr starke Männerdomäne so auf der Bühne, was Speaker angeht. Mhm. Woran liegt das? Warum sind so wenig Frauen auf der Bühne und wie kann man mehr Frauen dazu inspirieren, auf die Bühne zu gehen und ihre Botschaft zu teilen und, wie ich sagen würde, ihr Licht in die Welt zu bringen. Ja.
Das ist eine spannende Frage, weil die kommt ja unglaublich oft auf. Also das hast du ja nicht nur in der Speaker-Welt, das hast du in der Musiker-Welt, das hast du ganz massiv auch hier Kabarettisten, Comedian-Welt, wo es immer mal auch exzellente Frauen gibt, aber eben doch zumindest quantitativ viel weniger als Männer. Das ist tatsächlich so, das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis. Und die Frage ist ja spannend, woran liegt das? Denn wenn du dich mal umhörst, also wollen Agenturen Frauen weniger berücksichtigen als Männer? Nein. Wollen Veranstalter weniger Frauen buchen als Männer? Nein, behaupte ich. Zumindest wird es keiner zugeben und ich glaube, auf die meisten trifft das auch tatsächlich zu. Mhm. Sondern sie sind eigentlich immer froh und dankbar und buchen gerne explizit auch mal Frauen. Also das kann es nicht sein. Haben Frauen ein schlechteres Sprachgefühl als Männer? Definitiv nicht. Ja, auch hier ist, glaube ich, das Gegenteil eher der Fall. Kannst du auch hirntechnisch sogar begründen. Ich glaube, sie haben auch viel mehr Freude an Sprache, können sich also theoretisch besser ausdrücken. Und wenn du mich fragst, wirken Frauen auch noch besser als Männer auf der Bühne? Also es ist nicht die Wirkung, es sind nicht die rhetorischen Voraussetzungen. Was ist es dann? Und ich glaube, meine ganz persönliche Antwort ist, dass ich glaube, dass Frauen sich viel mehr unter Druck setzen als Männer. Also ich erlebe das in meiner Arbeit als Rhetoriktrainer. Ich habe inzwischen, würde ich sagen, fast paritätisch. Das hat sich im Laufe der Zeit extrem geändert. Vor 20 Jahren eine Frau oder zwei Frauen im Rhetoriktraining, heute die Hälfte ungefähr, was ich ja schon mal großartig finde und sich auch sehr gut auf die Gruppe auswirkt immer. Aber ich sehe, dass Frauen sich viel mehr unter Druck setzen als Männer, wenn sie zum Beispiel Übungen bekommen. Ich gebe gerne Hausaufgaben auf, müssen sie eine Rede schreiben für den nächsten Tag. Und die Jungs rotzen in einer Viertelstunde irgendwas dahin, da haben die vor dem Abendessen das Ding erledigt. Und dann kommen die voller Stolz am nächsten Morgen in das Training und sagen, hier, habe ich gemacht, wunderbar, großartiger Text. Und die Frauen sind halt nächtelang, feilen die und es muss besser werden und tun sich dann schwer, es vorzutragen. Aus, und jetzt kommt's, ich glaube, Angst zu scheitern. Und ich glaube, ein Redner braucht ein bisschen Scheiterbereitschaft. Und ich glaube, dass Männer das eher aufbringen, als Frauen. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche, ich glaube, dass das sozialisiert ist. Also ich glaube nicht, dass es da irgendeine genetische Disposition gibt oder so. Ich glaube, das ist sozialisiert. Ich glaube, Frauen wurden lange Zeit zu sehr viel weniger Selbstbewusstsein erzogen als Männer. Es gibt auch schöne, ich glaube, Kevin Hogan ist ein Psychologe aus Amerika, der diese Umfrage gemacht hat. Der hat die Leute gefragt, schätzen Sie bitte mal ein, ob Sie überdurchschnittlich attraktiv sind. Männer? Anzuschauen. 92%. Also für die jetzt, wo Wahrscheinlichkeitsrechnung, Stochastik ein bisschen her sein soll, es dürfen so um die 50% sein, dann hätten wir eine realistische Selbsteinschätzung, zumindest können wir die vermuten. Aber damit halten sich Männer nicht auf. Realistische Selbsteinschätzung haben die keine Zeit für. Da stehen die morgens vor dem Spiegel, denken, passt, nächste Frage bitte. So. Also Männer wurden zu mehr Selbstbewusstsein erzogen. Das ändert sich übrigens. Also ich glaube, das ändert sich sogar brutal. Du hast auch einen Sohn. Können wir uns in 1, 2, 3, 4 Jahren nochmal unterhalten. Ich glaube, inzwischen werden Mädchen zu sehr viel mehr Selbstbewusstsein erzogen als Jungs. Das ist ein anderes Thema. Wird auch spannend, wird virulent dann in 10, 20 Jahren wahrscheinlich. Dann sitzen wir hier und fragen uns, warum gibt es so wenig Männer auf der Bühne, was ist da los? Ja, möglicherweise, weiß ich nicht. Aber das hat was mit Selbstbewusstsein und mit Scheiterbereitschaft zu tun. Sobald du öffentlich sprichst, wirst du angegriffen.
Ja.
Und das ist inzwischen, das hat sich geändert auch, glaube ich, in den letzten Jahren mit einer Vehemenz, die zum Teil schwer zu ertragen ist.
Ja.
Also ich verwebe ja manchmal, ich bin eigentlich kein politischer Redner, aber ich verwebe schon mal eine Botschaft der Toleranz. Mehr ist es eigentlich nicht. Also ich ziehe nicht mal Position für oder gegen Integration oder Flüchtlinge oder was auch immer. Aber ich lade dazu ein, dann mal mit Flüchtlingen zu reden. Wenn man meint, man müsste über sie reden, dann bin ich dafür, sollte man erst mal mit ihnen reden, um dann über sie zu reden. Und das ist ja schon vielen zu viel. Ich habe jetzt vor einer Woche wieder so einen Kommentar gelesen. Ich versuche das nicht zu lesen, aber das ist der Punkt. Aber das durch Zufall habe ich das gesehen bei YouTube, wo dann jemand meiner Frau per Chiffre eine Vergewaltigung wünscht. Und sagt, dann gucken wir mal, wie das ist mit Kommunikation und Kraft der Rhetorik. Und das hat eine Schärfe gewonnen, die zum Teil schwer zu ertragen ist, aber die man ertragen können muss. Und das heißt, sobald du öffentlich natürlich dich rausragst, wird es irgendeinen geben, der meint, er müsste jetzt da draufhauen. Und dann haben wir, wenn wir ein nicht sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, neigen wir natürlich dann dazu, die 100 positiven Kommentare zu überlesen und diesen einen Menschen, der ein riesengroßes Problem hat und das in dieser Auseinandersetzung zum Ausdruck bringt, den ernst zu nehmen und die 99 und 100 anderen möglicherweise nicht ernst zu nehmen. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die man mitbringen muss. Man muss bereit sein, das zu akzeptieren, das hinzunehmen. Und man muss bereit sein, das vielleicht auch zu ignorieren. Das ist nicht einfach. Also ich bin auch so ein unglaublicher Nähe-Mensch. Mich trifft sowas. Und ich frage mich auch, was geht in den Köpfen vor? Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es diesen uralten Satz, aber ich liebe ihn trotzdem. Er ist sehr abgenrüttelt, aber ich liebe ihn. Und das ist ein Satz, der mir dann immer weiterhilft. Der sagt, dieser Satz, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und das ist so etwas, was man sich vielleicht dann an die Pinnwand hängen kann und dann sich dann ab und zu mal durchliest, ja, wenn es soweit ist.
Ich habe dazu tatsächlich, also für alle Frauen, die auch zuhören und sich vielleicht fragen, okay, wie macht Laura das? Weil ich kriege auch solche Kommentare und so weiter. Also Gott sei Dank nicht so viele, aber es gibt sie natürlich. Ich habe mir dazu tatsächlich auch Hilfe gesucht. Ich habe mir einen Coach gesucht. Ich habe mir jemanden gesucht, wo ich ein Jahr lang mit jemandem gearbeitet habe. Wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich so angegriffen werde und wenn meine Familie angegriffen wird und Menschen, die ich liebe? Und weil ich glaube, es ist auch okay, sich da Hilfe zu suchen. Und ich finde, es ist auch okay, und das macht uns ja menschlich, dass einem das nahe geht und dass einem das ans Herz geht.
Ja.
Weil es ist einfach gemein, das braucht man auch nicht schönreden.
Ja.
Aber man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Und das ist entweder, du lässt dich davon runterziehen und kaputt machen und sagst, nee, dann mache ich das nicht weiter. Oder du sagst, ey, ganz ehrlich, und das war für mich dann irgendwann das. Mich hat das voll inspiriert zu sagen, ich bin hier. Also was mir am Herzen liegt, ist, in diese Welt mehr Liebe zu bringen und mehr Menschen dabei zu helfen, ihr Herz zu öffnen. Und dass ich da auf Widerstand treffe, natürlich. Das ist ja quasi klar.
Ja.
Weil du hast ja immer beide Seiten.
Ja.
Und sich einfach auch da wieder dann darauf zu konzentrieren, genau wie du auch, warum machst du, was du machst. Und ich glaube, das ist auch was, was mir so unglaublich hilft, ist ein gesundes Zuhause zu haben. Mhm. Also, dass man quasi, dass du deinen Selbstwert nicht darüber definierst, ob alle klatschen am Ende, sondern dass du deinen Selbstwert darüber definierst, dass du abends nach Hause kommst und deine Frau ist da oder mein Mann ist da und mein Kind ist da und man nimmt sich in den Arm und man sagt, ich liebe dich und alles ist gut. Ja. Und ich glaube, das ist was, was am Ende, das ist das, worum es geht, weil manchmal, gerade wenn man eine wichtige Botschaft hat, wirst du polarisieren. Das ist auch wichtig. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger dann für alle Frauen auch zu wissen, bau dir zu Hause was auf, was dich aufhängt, wo du dich geliebt und geschützt fühlst, was dein Schutz ist, wo du auch rausgehen kannst und wo du dich zurückziehen kannst.
Ja. Genau, also es ist, also du, also Kränkung entsteht immer dann, wenn wir eine Beachtung erwarten und sie nicht bekommen. Ja. Dann entsteht Kränkung. Und das, was du sagst, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel, dass du nicht anfängst, dir die Beachtung an einer Stelle zu suchen und dich davon abhängig zu machen. Also wenn du nur auf den Beruf setzt und da läuft es nicht, hast du ein Problem. Wenn du nur auf Familie setzt und da läuft es nicht, dann hast du ein Problem. Deswegen glaube ich, die robustesten, die ausgeglichensten Leute, das sind die in den Beruf investieren, in die Familie investieren, in ein soziales Freunde. Netz investieren, in soziales Engagement, was ja leider komplett irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung, so ein bisschen leidet. Und vielleicht auch Vereinen. Also ich habe kaum Zeit, weil ich so viel unterwegs bin, aber ich spiele in einer Mannschaft Tischtennis und es ist tatsächlich so, dass mir das manchmal auch einfach Freude macht und Kraft gibt, wenn wir dann gegen den Abstieg kämpfen oder um den Aufstieg oder was auch immer. Und ich glaube, wenn du aus verschiedenen Quellen Beachtung bekommst, dann macht dir sowas auch tatsächlich weniger aus. Und du hast auch einen sehr wichtigen Punkt gesagt, wie ich finde, Überzeugungsarbeit heißt immer, dass du gegen Widerstände arbeitest, sonst wäre es keine Überzeugungsarbeit. Ja. Und manche äußern diese Widerstände fragwürdig und
Ich würde gerne mit dir noch einmal generell über Kommunikation sprechen, weil ich glaube, dass du jemand bist, du kannst hier ganz viel mitgeben, wie wir Kommunikation im Alltag, gerade auch mit den Menschen, die wir lieben, ich sag mal, so optimieren können, dass man sich besser versteht. Weil ich glaube, am Ende, oder was ist die Definition von Kommunikation? Also was ist Kommunikation vielleicht?
Da gibt es ja auch unfassbar viele Bücher. Aber ich kann ja mal sagen, was ich im Dialog so ein bisschen vermisse oder was ich gerne wieder ins Bewusstsein der Leute rufen will. Ich finde, Dialog ist ja so eine, es ist eigentlich so eine Art Rätselspiel, so ein interaktives Rätselspiel. Und ich glaube, was ein bisschen gelitten hat die letzten Jahre, ist diese Offenheit. Also ich glaube, ein wesentlicher Bestandteil für Dialog ist neben Respekt Offenheit. Einfach die Idee, dass ich, wenn ich mit dir in ein Gespräch gehe und verlasse dieses Gespräch, dass ich vielleicht ein etwas anderer Mensch bin, als der ich war, als ich in dieses Gespräch hineingegangen bin. Das meine ich mit Offenheit. Und das ist eine Grundvoraussetzung für gelingenden Dialog. Und ich glaube, das haben wir nicht mehr so, weil viele wollen gar nicht widerlegen und sie wollen einfach bezichtigen. Also das merkst du sehr schnell. Also du wirst dann beschimpft, du kriegst ein Etikett auf die Stirn. In der Politik ist es dann Wutbürger oder grün-links versifft. Ja, du hast ganz schnell dann irgendein Etikett, haben sie dir dann auf die Stirn geklebt, dann müssen sie sich nicht weiter damit beschäftigen. Das ist sehr schade, ist aber auch gefährlich, weil ich glaube, dass kein Diskurs zustande kommt. Also das ist für mich ein echter Dialog, heißt ja fast eine radikale Offenheit erstmal zu haben. Ich muss nicht alles annehmen, ich muss nicht alles akzeptieren, aber ich muss erstmal verstehen wollen oder offen sein dafür und denken, die ist nicht blöd, die wird irgendwas hat sie, dass sie darauf kommt und jetzt ergründe ich das und dann kann ich ja für mich entscheiden, ob ich das widerlegen möchte oder nicht. Aber diese Offenheit erstmal zu haben, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung für Dialog. Und ich sage immer, im Grunde genommen, wenn du die Bedeutung von Kommunikation nicht unterschätzen möchtest, was ich auch ganz wichtig finde, denn wir haben es ja gerade gesagt, Kommunikation formt die ganzen Beziehungen. Und die Beziehungen, die wir haben, die tragen uns durch unser Leben, die formen unsere Lebensqualität. Also wenn du mal jetzt physische Gesundheit außen vor lässt, ja, ist klar, wenn du schwer krank bist, dann geht es dir schlecht. Aber wenn du das mal außen vor lässt, dann entscheidet die Beziehung zu Menschen, die dir wichtig sind, darüber, ob es dir gut geht oder nicht. Wie du gerade gesagt hast, dann trägt mich die Familie. Und diese Familie formst du durch Kommunikation. Das heißt, die Bedeutung kann meines Erachtens gar nicht unterschätzt werden, gar nicht überschätzt werden, wird aber gerne unterschätzt. So. Und, Und Kommunikation heißt für mich auch immer so eine Art, ja, Fremdsprache zu lernen. Also, dass ich mich einfach auf den anderen mal einlasse und ihn nicht korrigieren möchte, wenn er, weiß ich nicht, ein Konjunktiv verwendet, sondern einfach begreife, dass es Menschen gibt, die sich indirekt ausdrücken. Ja, also Menschen, die zum Beispiel auf Verbundenheit sehr viel Wert legen, drücken sich nicht direkt aus, sondern eher indirekt. Die sagen schon mal, könntest du bitte mal. Und das zu kritisieren, finde ich so albern, weil es einfach ihre Art ist und das ist eine Form von Persönlichkeit. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, bedeutet Kommunikation auch, mich einzulassen auf die Persönlichkeit und verstehen zu wollen, warum drückt sich jemand so aus, wie er sich ausdrückt.
Würdest du sagen, dass eins der größten Probleme in Kommunikation ist, dass beide meistens Recht haben wollen?
Das ist überhaupt das größte Problem. Wir wollen Recht haben und dann ärgern wir uns darüber, dass der andere einfach nicht versteht, dass wir Recht haben. Und das ist im Grunde genommen das, was Kommunikation so kompliziert macht. Und es gibt einer meiner Lehrer, ich hatte das Glück, dass ich bei Marshall B. Rosenberg lernen durfte, und der hat diesen wunderschönen Satz gesagt. Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt. Ich glaube, als junger Mensch kämpfst du auch mit so einem Satz. Und ich bin sehr froh, dass ich mich ausgesöhnt habe. Kennst du wahrscheinlich aus, aber trotzdem lohnt es sich immer wieder, diesen Satz sich vorzusagen. Er sagt so schön, du kannst Recht haben oder glücklich sein. Genau.
Ja. Wie kommen wir da raus aus diesem Recht haben wollen in Kommunikation? Also gibt es da eine Möglichkeit?
Ja, widerlegen statt bezichtigen, ja, und vielleicht ein paar Dinge einfach mit diesen Etikettierungen mal aufzuhören, diesen Pauschalierungen, all diesen Dingen nicht kämpfen wollen. Also dieses Dialog heißt ja nicht Sieg und Niederlage. Das ist Debatte, kann man ja auch machen, wenn man da Bock drauf hat. Aber Dialog ist wesentlich mehr. Und ich glaube, auch hier wieder sind wir über der Akzeptanz durch. Weißt du, ich glaube einfach, dass Akzeptanz der Schlüssel ist zu so vielem. Ja.
Aber wie kriegt man, also wir kennen ja alle diesen Moment, ne? Man ist irgendwie in einem Gespräch mit jemandem und man ist genau in diesem Punkt, wo man denkt, warum versteht der andere einfach nicht, dass ich Recht habe, so ungefähr. Wie kommt man in so einem Moment da raus? Also wie komme ich von diesem Recht haben wollen in die Akzeptanz?
Also ich glaube, das Grundproblem ist nicht, dass wir das Gefühl haben, dass du das nicht akzeptierst, sondern ich glaube, das Problem ist, dass du das Gefühl hast, dass wir nicht respektiert werden mit unserer Ansicht. Mhm. Denn schau, es ist sofort für dich, für alle, die hier zuschauen, lege ich beide Hände für ins Feuer. Es ist absolut klar, dass wir akzeptieren können, dass andere Menschen Dinge anders sehen als wir. Auch die hochbrisanten politischen Themen. Wir sind sofort in der Lage zu akzeptieren, dass andere Menschen die Dinge anders sehen als ich.
Ja.
Aber womit wir ein großes Problem haben, ist das Gefühl, nicht respektiert zu werden in dem, was wir denken oder was wir fühlen. So, und ich glaube, ein Schlüssel, damit Kommunikation besser gelingt, ist dem anderen genau das zu vermitteln. Also wenn ich dir vermitteln kann, Laura, ich respektiere das und doch sehe ich es anders, dann können wir Dinge sein lassen. Dann müssen wir nicht kämpfen, weil du willst nicht, dass ich dein Argument unbedingt übernehme, du willst aber respektiert werden. Und allein so ein Satz kann unglaublich gut helfen, sozusagen. Das kann man sich ja einfach mal angewöhnen, den in seinen aktiven Wortschatz zu übernehmen. Ich respektiere das und doch sehe ich es anders. Und das hat eine ganz andere, es hat sofort ein anderes Klima, denn wenn wir das Gefühl haben, respektiert zu werden, dann sind wir viel eher bereit, auch den anderen zu respektieren. Und dann kann man Dinge auch einfach mal sein lassen.
Ja.
Also, oder Menschen sein lassen. Früher gab es diesen Satz, kennt man auch aus Geschichtsbüchern, leben und leben lassen. So, und ich kann Dinge anders sehen als du und trotzdem ist der Respekt da. Und wenn ich dir das vermitteln kann, dann ist unglaublich viel geworden. Im Alltag merkst du das ständig. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich lese am Frühstückstisch gerne Zeitung, Tageszeitung. Und nicht, wenn die Jungs da sind, dann bin ich bei denen, aber wenn die weg sind, dann lese ich Zeitung. Und dann bin ich manchmal so vertieft in einen Leitartikel und jetzt fängt meine Frau an, mit mir zu sprechen. Ja, und tut so, als merkt die gar nicht, dass ich Zeitung lese. In der Hoffnung, dass ich das dann auch nicht merke, das muss die Strategie sein, funktioniert aber nicht. So. Und dann kann ich schon mal so ein bisschen fuchsig werden oder pieksig werden. Also jetzt, ja, geh weg. Und dann gibt es dasselbe an einem anderen Tag und ich bin total offen und lasse mich aufs Gespräch ein. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht Tagesform, gut geschlafen, schlecht geschlafen, irgendwas hat das mit mir zu tun. Dann habe ich irgendwann rausgekriegt, nee, es liegt an ihrer Ansprache. Denn es gibt manchmal Tage, da spricht sie mich ungefähr so. Und da sagt sie, René, ich weiß, du liest Zeitung, ich weiß, dir ist das wichtig, nur wir haben da überhaupt niemanden, der den Leo zum Fußball fährt. Und deswegen muss ich jetzt mit dir darüber reden. Und das ist eine ganz andere Nummer, weil ich... Weißt du, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber das gilt natürlich auch für die großen Fragen. Ich fühle mich gesehen. Respekt heißt, den anderen sehen, respektvoller zurückblicken. Ich fühle mich gesehen und dann bin ich viel eher bereit zu sagen, okay, und dann öffne ich mich auch. Was mich wirklich komplett geflasht hat, ganz anderes Beispiel, aber das ist ein extremes Beispiel und zeigt vielleicht die Kraft, die dahinter steckt. Matthew Alexander ist ein ehemaliger CIA-Top-Agent. Und der hat damals den Al-Zawaki ausfindig machen müssen. Das war der erste ISIS-Chef. Damals hieß der IS noch ISIS. Und der hatte den Auftrag, den zu finden. Der hat den gefunden. Kann man alles recherchieren. Und durch Informationen aus Verhören. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt How to Break a Terrorist. Jedem, der das interessiert, ich schicke auch gerne eine Zusammenfassung zu. How to Break a Terrorist. Und der sagt, Respekt schlägt Folter. Also in dem Moment, in dem die es geschafft haben, den Todfeind, was ja auch nicht einfach ist, mit Respekt zu behandeln, haben die mehr Informationen bekommen als durch Foltermethoden, die nicht geleugnet werden, was das Buch auch glaubwürdiger macht. Ja. Abgesehen davon ist jeder zweite Satz zensiert, also das ist auch nur meine Glaubwürdigkeitsgeschichte. Das heißt, es ist wahnsinnig spannend, sobald du den Leuten, und er bringt auch so ein paar Beispiele, er sagt zum Beispiel, wenn wir uns aufrichtig zum Beispiel entschuldigt haben für Dinge, die wir auch falsch gemacht haben, also die gehen ja auch nicht davon aus, dass sie alles richtig gemacht haben. In dem Moment bist du eher auf Augenhöhe, das ist ja auch eigentlich eine Form von Respekt, in den anderen sehen, auf Augenhöhe zu sein. Man kann Menschen ansehen, verleihen, wie man sie ansieht. Und die haben die Sprachen gelernt, damit sie in den Sprachen sprechen konnten. Die haben den Koran gelernt, zitierfähig. Die haben sich mit den Familien beschäftigt, mit den Feindesstrukturen, was ja da auch immer extrem komplex und wichtig ist, beschäftigt. Also die haben sich wirklich versucht, das zu sehen. Und dadurch kannst du selbst solche Grenzsituationsgespräche führen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir den Menschen das Gefühl geben, dass wir sie im Kern sehen. Ja, und dann ist das viel einfacher, sich mal auf ein Argument einzulassen. Ich gebe noch eine Metapher mit, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ich habe mit Matthias Schraner gerne viel zusammengearbeitet. Matthias Schraner macht das, was ich im Bereich Rhetorik mache, im Bereich Verhandeln. Und der hat auch im Grenzbereich verhandelt. Er war Polizist und hat wirklich so Geiselnahmen, Banküberfälle. Und auch, wenn es Suizid also manchmal stehen ja Leute an einem Haus oben oder auf einer Brücke und dann rufen andere die Polizei und er war einer von denen, die dann das Gespräch gesucht haben. Und der hat mir erzählt, der hat immer eine Feuerwehrmann-Uniform mitgenommen. Wenn er so am Dach zu den Leuten hat er immer eine Feuerwehrmann-Uniform mitgegeben, weil unten stehen sie ja alle und mit den Handys inzwischen und so weiter. Ist ja ganz skurril auch. Und dann sage ich, wieso eine Feuerwehrmann-Uniform? Sagt er, ja ganz einfach. Ich habe dann gesagt, wenn sie mit mir jetzt hier reingehen, gebe ich ihnen diese Feuerwehrmann-Uniform. Und dann können sie die anziehen. Und dann können sie als Feuerwehrmann da unten in das Feuerwehrauto einsteigen. Und dann können sie als Feuerwehrmann den Ort hier verlassen. Und dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Und ich finde das so eine unfassbar starke Metapher. Und diese Frage musst du dir eigentlich immer stellen, wenn du in ein Gespräch gehst und möchtest überzeugen und möchtest Recht haben, möchtest dich durchsetzen, musst du dich fragen, was ist eigentlich meine Feuerwehrmann-Uniform, damit der überhaupt in der Lage ist, ohne Gesichtsverlust dieses Gespräch zu verlassen.
So ein starkes Bild.
Ja, ich mag das auch sehr.
Das schließt auch ganz schön den Kreis mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, wie man ein Gleichnis schafft. Wollen wir da noch mal kurz drauf eingehen?
Sehr gerne. Also das fragen sich viele, das ist ja auch so eine beliebte Frage an einen Redenschreiber, wie macht ihr diese Gleichnisse und diese Metaphern und wie schafft ihr das? Und ich gebe mal eine Technik, weil das überrascht viele. Da hast du überhaupt du denkst dir kein Gleichnis aus, sondern du hast im Grunde genommen das Bild und erzwingst die Analogie. Also vielleicht gibt's einen Gegenstand, den du sehr magst und den du sehr anmutig findest. Ein Gegenstand, eine Sache, die du schön findest, die dein Leben irgendwie schöner macht.
Paul hat mir vor 3 Jahren zu meinem Geburtstag so eine wundervolle, richtig schöne Buddha-Statue geschenkt aus einem Museum, aus dem Buddha-Museum von Carina, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, wie der Ort nochmal heißt, wo das ist. Auf jeden Fall, ihr Vater hatte das größte europäische Buddha-Museum und daraus hat er mir einen Buddha geschenkt.
Okay,
und der steht bei uns.
Das ist dieser Buddha, wie man ihn kennt, wie er in sich ruht. Da irgendwo.
Ja, aber nicht der, das ist nicht der Buddhi, das ist ja nicht der Bodhisattva, der Eckbuddha, sondern es ist der Original-Buddha quasi. Ja. Ja.
Okay. Ja. Und du kannst zum Beispiel jetzt diesen Gegenstand nehmen und erstmal, das ist der erste Schritt, um eine Metapher zu schaffen, du schaffst signifikante Merkmale dieser Statue. Mhm. Die ist typischerweise
so bronzegolden.
Bronzegolden, also die hat verschiedene, ist eine Legierung, hat verschiedene Metalle. Ja, die ist, was ist hier noch?
Die Hände ist so ganz anmutig und der sitzt da so ganz anmutig und friedlich und so ganz in seiner Meditation versunken.
Ja, anmutig, und, friedlich.
Ja.
Hat mehrere Metalle, die legiert sind.
Ja. Es ist gar nicht so groß, es ist relativ klein.
Ist klein.
Aber ganz schwer.
Aber schwer. So, und jetzt, wir machen es nur mal mit diesen fünf. Also normalerweise lade ich ein 10, 12, wenn es geht, irgendwie Merkmale zu definieren. So viele es geht. Und jetzt haben wir diese fünf Merkmale und jetzt kann ich das nehmen und die Analogie erzwingen. Und jetzt mache ich bewusst mal nicht dein Thema, weil das ist zu nah dran, sondern mein Thema. Also wenn ich Menschen erzählen möchte, wie es ist, eine gute Rede zu halten, was dafür wichtig ist, eine gute Rede zu halten, dann kann ich sagen, ich kann euch das erklären anhand dieser Buddha-Statue. Mhm. Denn so wie die Buddha-Statue aus verschiedenen Metallen legiert ist, musst du in der Rede verschiedene Bestandteile nehmen, um eine sehr gute Rede zu bauen. Jetzt könnte ich zwei, drei nennen, um auch noch Content zu liefern. Dann sage ich, so wie diese Buddha-Statue anmutig ist, es ist ganz wichtig, dass du eine anmutige Sprache schaffst, dass du eine schöne Sprache schaffst, weil Schönheit, Ästhetik ist die Lehre von den Sinnen. Also was bringt die Sinne zum Schwingen? Und so wie dieser Buddha deine Sinne zum Schwingen bringt, brauchst du einfach schöne Worte. Und dann kann ich natürlich wieder erklären, was schöne Worte sind und wie das geht, um wieder Content zu liefern. Und so wie diese Buddha-Statue friedlich ist und in sich ruht, ist es für einen Redner Grundvoraussetzung, auch in sich zu ruhen. Dazu brauchst du eine gute Vorbereitung, Nervosität, kann ich wieder Content bringen. So wie die Buddha-Statue, die ist gar nicht so groß, die ist ziemlich klein, hast du gesagt. Ist eine Rede am besten, wenn sie kurz ist, ganz ehrlich. Also ja, je mehr wir sagen, desto mehr Widerstände bauen sich auf. Wenn du eine kleine, kompakte Rede hältst, ist das oft viel, viel wirksamer. Und so kann ich, du siehst es schon, aus jedem Merkmal, das du dem Buddha zugeschrieben hast, kann ich über diese Brücke ein Merkmal für eine gute Rede bauen. Und am Ende kann ich sagen, und das ist mein Bild für eine gute Rede. Und dann kann ich ja vielleicht sogar eine kleine Statue mitgeben oder ein Bild zumindest, eine Postkarte oder sowas. Und dann fühlst du dich immer an diese Rede erinnert. Und so hast du deinen Content geliefert und hast es in eine Analogie gebracht. Und das ist das, was ich den Menschen gerne sage, weil viele sitzen da und sagen, okay, welche Analogie finde ich denn jetzt? Und dann findest du keine, was sau schwer ist. Oder du findest immer dieselben, Fußball, Bergsteigen, weiß ich nicht, so. Jetzt ist demnächst wieder EM, dann haben wieder alle Fußballmetaphern, bis du es nicht mehr hören kannst. So. Und ja, ist das, Entschuldigung, also nichts gegen Fußball, ich liebe Fußball, aber irgendwann wird es dann, in der Rhetorik wird es dann langweilig. Und so hast du mal ein komplett neues Bild. Hast du Rhetorik erklärt mit einer Buddha-Statue. Das ist unique, das hat noch keiner vorher gemacht.
Kannst du gerne machen.
Ja, so. Ja, schick mir ein Bild. Oder auch PowerPoint. Es gibt ja viele Leute, die gerne mit PowerPoint arbeiten. Ich finde das auch absolut okay. Ich arbeite zum Teil auch mit PowerPoint. Dann hast du mal nicht sich schüttelnde Hände oder sowas, sondern du hast eine Buddha-Statue plötzlich da stehen, die du vielleicht so selber noch fotografiert hast von dir zu Hause und erklärst jetzt die fünf wichtigsten Merkmale einer guten Rede. Ja. Und hast eine ganz andere Folie plötzlich, die auch besonders ist. Also es ist gar nicht schwierig, besonders zu sein. Und dazu lade ich die Leute ein. Nimm den Duden, hol dir vier, fünf Worte raus und erzwing die Analogie zu deinem Thema und guck, was passiert. Und plötzlich hast du eine total starke Metapher oder ein sehr schönes Gleichnis.
Cool, danke schön. Gefällt mir gut. Schade, dass ich nicht über Rhetorik rede. Nee. Aber ich schicke dir ein Foto vom Buddha.
Ja, sehr gerne.
René, gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist zum Thema Kommunikation zu sagen oder Rhetorik, wo du sagst so, wenn es gerade noch irgendwas gibt, das würde ich gerne noch ergänzen oder das ist mir wichtig, dass das Menschen wissen über Kommunikation, wie sie gut, richtig kommunizieren können.
Es gibt unfassbar viel, was man dazu sagen könnte, aber ich glaube, was wir in so einer kurzen Zeit vermitteln können und was mir echt am Herzen liegt, sind also zwei Dinge. Zum einen, wenn jemand keine guten Argumente hat und dann für seine Sache keinen Erfolg bekommt, dann finde ich das total in Ordnung. Wenn aber jemand gute Argumente hat für eine wichtige Sache und die werden nicht gehört, weil er es rhetorisch nicht klug macht, dann leide ich darunter, das ist nicht übertrieben. Und das muss nicht sein. Und das verbunden einfach mit dem Hinweis, dass die Arbeit an Rhetorik und Kommunikation niemals aufhört und dass das der Schlüssel ist zu, ja, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ja, Glück ist ein großes Wort, aber Lebensqualität, vielleicht auch Glück. Ja, ich weiß nicht, je nachdem, wie man das definiert. Ja. Und Und einfach die Leute zu animieren, und ich hoffe, dass vielleicht gibt es ein paar, die das bis zum Ende gehört haben, dass sie einfach dranbleiben, dass sie einfach sich immer mal wieder Zeit nehmen, über ihre Kommunikation nachzudenken oder, was wahnsinnig hilft, in Paarbeziehungen, aber auch in Eltern-Kind-Beziehungen, übers Reden mal zu reden. Mhm. Weil auch hier gibt es ja ganz unterschiedliche Gesprächsstile und ganz unterschiedliche Gesprächsrituale. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn Menschen aneinander vorbeireden und sich einfach nicht, und immer sagen, wir verstehen uns nicht. Ja, warum versteht ihr euch nicht? Weil ihr nie mal geguckt habt, was es braucht. Vokabeln. Es braucht Vokabeln, es braucht Grammatik, es braucht diese Dinge. Und wenn wir Englisch nicht verstehen, dann lernen wir Vokabeln und Grammatik. Und wenn wir Menschen nicht verstehen, dann akzeptieren wir das einfach manchmal nicht und sagen, der ist schwierig, mit dem kann man nicht. Ja doch, wenn man seine Sprache spricht. Und das wird nicht immer gelingen. Es gelingt mir um Gottes Willen auch nicht immer. Ich bin genauso ein Kommunikationsdepp wie alle anderen auch. Aber ich weiß, wie hilfreich es sein kann, ein bisschen Ehrgeiz zu entwickeln, das zu verbessern oder einfach mal die Bereitschaft mitzubringen, diese Vokabeln und diese Grammatik, diese Laura-Vokabeln und die Laura-Grammatik zu lernen, damit man sich besser versteht. Ja, weil mit Menschen, wenn man das ist einfach. Aber ich liebe Gespräche und ich glaube, dass man da wirklich eine Lust dran gewinnen kann. Ich liebe Gespräche, die so an der Grenze sind, dessen, was ich verstehe auch. Das bringt mich weiter. Ich umgebe mich gern mit Menschen, die nicht so sind wie ich, auch wenn das anstrengend ist. Also Tobi ist ein gutes Beispiel, so wie Feuer und Wasser. Aber ich treffe ihn gerne, weil er mich aus meinen Routinen bringt und weil er mich nachdenklich macht. Und ich denke, ja, so geht's ja auch. Der wirft Luftballons und Konfetti, was soll der Scheiß? Aber es funktioniert. Also Technik ist, wenn der Ball kommt. Also und dann stehe ich da und denke, ach guck mal, das ist irgendwie so ganz, würde ich nie machen, aber es funktioniert, ist sehr spannend. Ja. Also so, weißt du, was ist? Das war jetzt salopp, aber das gilt ja auch für viele, sehr viel tiefsinnigere Dinge als Konfetti werfen. Aber das will ich sagen, dass man sich einfach mehr auf Sprache einlässt. Und es ist nicht schwer, man muss einfach nur wollen, man muss Bock drauf haben und darüber sprechen. Und dann kann man Dinge lernen, sich entschuldigen lernen zum Beispiel. Das ist etwas, was ich, die Erfahrung, die ich mache in Trainings, ich bringe Menschen bei, wie man sich entschuldigt. Und erst denken die, was? Ich weiß doch, wie man sich entschuldigt. Ja, manchmal weißt du es aber eben nicht. Und wenn du dann begriffen hast, wie es geht, und plötzlich merkst, dass das eine gute Entschuldigung ist, das Kraftvollste überhaupt in der Kommunikation.
Hast du da einen Tipp für alle, die zuhören?
Haben wir die Zeit noch?
Ja, gerne.
Ich mache es an einem Beispiel fest, das ich gerne auch erzähle. Und zwar gab es in Schweden in einer Klinik Folgendes. Da saß eine Mutter mit ihrer Tochter, 3 Jahre oder so, in so einem Wartebereich. Und dann kam eine Krankenschwester aus dem OP mit diesem Wagen. Und jetzt musste die kurz die Tür aufmachen. Also ging so wahrscheinlich eine Sekunde oder zwei vielleicht von dem Wagen weg, um die Tür aufzudrücken. Das reichte aber der kleinen Tochter, der war langweilig. Die Mutter hat Zeitung gelesen und dann ist die Tochter auf und ist da, mal gucken, was auf dem Wagen ist. Und hat da so draufgegriffen und hat sich dann einer benutzten Injektionsnadel gestochen, verletzt. Und da war natürlich, kannst du dir vorstellen, die Mutter ausgetickt, die Krankenschwester erstmal im Affekt dagegen gehalten. Ja, können sie nicht mal auf ihre Tochter aufpassen, was soll das? Also die haben sich dann so ein bisschen, lange Rede, kurzer Sinn, was ist passiert? Die Mutter hat die Klinik verklagt. Und dann ist der Oberarzt, dann hat das schwedische Gericht einen Mediationsprozess angeordnet vorher. Also die mussten in die Mediation gehen, das ist so eine außergerichtliche Diskurs, wo man schon mal versucht, den Konflikt vielleicht vorzubereiten, vielleicht sogar zu klären im besten Fall. So. Und dann haben die sich da getroffen und da ist der Oberarzt da gewesen und der hat sich entschuldigt. Und es ist spannend zu sehen, wie, und daraus können wir ableiten, wie man sich wirklich sehr aufrichtig entschuldigt. Das Problem bei Entschuldigungen ist, dass wir oft so ritualisierte Worte nehmen. Also Menschen, die auf Verbundenheit setzen, ich bin so einer, wir entschuldigen uns ständig. Ich entschuldige mich, wenn ich einen Kellner rufe. Menschen, die auf Verbundenheit setzen, rufen einen Kellner oder eine Bedienung mit Entschuldigung. Ja, so. Ja. Und das heißt, aber jetzt pass auf, diese ritualisierten Worte, Entschuldigung, tut mir leid, so diese, die benutzen wir auch, wenn wir uns wirklich entschuldigen. Das heißt, wenn dein Partner Paul dich schon 18 Mal zu einer Bedienung hat Entschuldigung sagen hören und du sagst, es ist das 19. Mal zu ihm, wirkt das nicht mehr. Weil es für ihn ritualisiert ist einfach. Ja. So, und jetzt können wir von diesem Oberarzt lernen, wie man sich richtet in 3 Schritten. Eine gute Entschuldigung zeigt erstens Reue. Reue ist ein Gefühl, das sehr verpönt ist, aus meiner Sicht völlig zu Unrecht. Weil Reue ist ein wunderbares Gefühl, denn Reue sorgt dafür, dass wir Dinge verbessern wollen. Und Reue stellt vor allen Dingen auch Vertrauen wieder her. Empathie. Und das Ausdrücken von Empathie ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist ein konkreter Plan. Dass die Leute wirklich sehen, du hast damit gearbeitet. Der Oberarzt ist also zu der Mutter hin und hat sich in drei Schritten entschuldigt. Erstens, er hat gesagt, wie schlimm das ist. Für ihn, aber auch für die Schwestern, dass das immer noch Thema ist bei jeder Übergabe, dass die das nicht loslässt und wie leid ihr das tut. Dann hat er Empathie gezeigt, indem er einfach gesagt hat, er möchte sich überhaupt nicht ausmalen, wie das ist, weil du musst ja dann die ganzen Tests machen. Du musst ja dein Kind, dein dreijähriges Kind auf Hepatitis und HIV und ich weiß nicht, was alles testen lassen. Und er sagt, ich habe selber auch Kinder, ich will mir nicht ausmalen, was das für eine Tortur für sie gewesen sein muss. Und dann drittens ein Plan, den hat er sogar mitgebracht, wir ändern den Prozess und sorgen dafür, dass das nie wieder passiert. Dass nie wieder so ein Wagen auch nur eine Nanosekunde unbeobachtet irgendwo stehen kann. Und das hat er mitgebracht. Und das ist eine wahre Geschichte. Die Mutter hat alles fallen lassen. Die wollte nicht mal mehr Schmerzensgeld. Ich sage nicht, dass das immer so ausgeht. Das wird nicht der Fall sein. Aber es zeigt, wie kraftvoll gute Kommunikation sein kann. Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Wenn man weiß, wie man sich entschuldigt und damit mal Erfahrung. Und ich bitte jeden, das mal auszuprobieren. Jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, sich bei jemandem zu entschuldigen. Da bin ich sicher. Wer lebt, hat diese Möglichkeit. Und das mal auszuprobieren. Beim Kind, beim Partner, beim Freund, beim Vereinskamerad. Und zu sehen, was möglicherweise dann passiert. Und dann kommst du in so einen Flow auch. Also ich glaube, jeder muss sich mal die Kraft der Rhetorik schenken, um dann auch wirklich so in diese Fahrt zu kommen. Und das fängt da an und das hört eben auch da auf, sich mal auf eine Bühne zu stellen, für eine Idee zu werben und zu gucken, was passiert.
Danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist richtig wertvoll. Also Vergebung und Entschuldigung finde ich ist eines der wertvollsten Dinge, um glücklich zu sein. Ja. Die allerletzte Frage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. René, wir stellen uns vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Du hattest ein wundervoll erfülltes Leben, bist uralt geworden und alles wundervoll. Es gab aber ein technisches Problem und all deine Bücher wurden gelöscht, deine Online-Kurse wurden gelöscht, es gibt nichts mehr. Ja? Und ich würde zu dir kommen, würde sagen, René, es tut mir leid, es gab einen technischen Fehler, es wurde leider alles von dir gelöscht. Ich habe hier aber ein weißes Blatt Papier und einen Stift und du kannst auf dieses weiße Blatt Papier jetzt drei Weisheiten schreiben. Wenn sonst nichts von dir in der Welt bleiben würde, welche drei Weisheiten würdest du auf dieses Blatt Papier schreiben?
Ja, das ist eine spannende Frage. Muss ich mir selber erstmal kurz klar drüber werden. Also, was ich auf jeden Fall, das habe ich nicht formvollendet, deswegen versuche ich es zu erklären, was ich auf jeden Fall draufschreiben würde, ist, sprich mit den Menschen, bevor sie gehen. Du glaubst nicht, mit wie vielen Menschen ich zu tun habe, die so sehr darunter leiden, Dinge nicht ausgesprochen zu haben. Also sprich mit den Menschen, die dir bedeutsam sind, bevor sie gehen. Das ist völlig absurd. Unsere Eltern zum Beispiel werden, wenn es völlig normal läuft, immer vor uns sterben und doch sind immer alle überrascht, habe ich das Gefühl. Das habe ich von Reinhard May übernommen und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe meinen Eltern mal einen Brief geschrieben, für was ich alles dankbar bin. Deswegen sehe ich dem letzten Tag auch recht entspannt entgegen, weil ich das schon mal gemacht habe und sehr froh darüber bin. Das zweite ist vielleicht zum Thema Liebe, das habe ich schmerzhaft lernen müssen und das würde ich, glaube ich, weitergeben wollen. Liebe ist die, also ich sage es jetzt aus der männlichen Perspektive. Frauen müssen das einfach einmal nur in den Artikel, die Personalpronomen umdrehen. Liebe ist die Distanz zu ihr, um ihr nahe zu sein und die Nähe zu mir selbst, um diese Distanz halten zu können. Das musste ich lernen, das würde ich gerne weitergeben. Ist ein, ich finde, sehr wichtiger Satz. Und ich glaube, ich bin immer jemand, der sein Leben lang für die drei gekämpft hat, weil ich diese Trias so hochhalte. Und um einen skurrilen Schlusspunkt, einen etwas unerwarteten Schlusspunkt zu setzen, würde ich jetzt nur diese zwei nehmen.
Wundervoll. René, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, da war so viel Wertvolles drin. Und ich hoffe, wir haben es geschafft, ganz viele Menschen auf die Bühne zu schicken und zu inspirieren, über ihre Kommunikation nachzudenken und da mehr Nähe herzustellen, weil das ist ja am Ende das, glaube ich, was wir auch alle wollen. Und ich danke dir einfach so sehr für alles, was du machst und dass du da so vielen Menschen auf ihrem Weg hilfst. Und ich freue mich auf die Bühne, auf der wir hoffentlich irgendwann mal zusammen stehen werden. Und deine Website, alle Infos über dich sind in den Shownotes. Das heißt, die Leute können dich auf jeden Fall finden. Und vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch mit dir.
Danke dir. Danke für den Dank.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich natürlich unendlich, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, und mir deine Gedanken zu der Folge dalässt. Was war für dich deine wertvollste Erkenntnis? Was hast du daraus für dich mitgenommen? Und ich freue mich da, von dir zu hören. Und ich habe heute noch eine sehr coole Aktion, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar haben wir ja vor einem halben Jahr unser eigenes Büro in Berlin eröffnet, was für mich ein Lebenstraum war. Ich habe da mein eigenes Studio und mein ganzes Team kann da arbeiten und wir haben einen riesen Meetingraum und es ist einfach so schön und so inspirierend. Und unter anderem haben wir in dem Meetingraum eine große Wand, die wir mit Bildern, wie sagt man, bestückt haben. Mit wunderschönen Bildern, mit inspirierenden Zitaten und Bilder, die einen einfach inspirieren, während man in einem Meeting ist und die einem helfen, so das eigene Mindset zu erweitern. Und ich habe für diese Bilder mit einem Unternehmen kooperiert, was ich fantastisch finde, und zwar ist das Unique. Und Unique Art Shop ist ein Unternehmen, was ich quasi, oder was die Vision hat, alle in alle Haushalte Kunst zu bringen und die Wände wieder bunter zu gestalten. Und ich freue mich sehr, dass ich, nachdem ich jetzt meine Wände quasi mit den Bildern von denen geschmückt habe und es so schön finde, mir gedacht habe, vielleicht freust du dich auch darüber, wenn du einen Code bekommst. Und wenn du möchtest, kannst du über Unique, den Link findest du hier in den Shownotes, mit dem Code LAURA25, alles groß und zusammengeschrieben, Laura und dann die Zahl 25, bekommst du 25% auf das gesamte Sortiment, auf alle Poster, alle Rahmen, alle Notizbücher, die es bei Unique gibt. Und ich hoffe, dass ich dir damit eine kleine Freude machen kann. Und ja, wenn du gerade auf der Suche bist nach etwas, was deine Bilder schön macht, dann freue ich mich. Und nur damit du es weißt, ich bekomme dafür kein Geld für diese Werbung. Das ist wirklich einfach nur ein Geschenk für dich. Ich hoffe, dass es dir eine Freude macht, weil ich einfach super glücklich bin, dass meine Wand in meinem Office so schön aussieht. Und ja, wünsche dir viel, viel Freude damit. Also der Code LAURA25, alle Links dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, wenn du dir da schöne Bilder für dich aussuchst. Und freue mich jetzt einfach riesig, von dir auf Instagram zu hören, @LauraMarlinaSeiler, was du für dich aus der Folge mitgenommen hast. Und das auch nochmal ein Gedanke von mir an dich. Nutze deine Stimme. Du hast etwas Wichtiges zu sagen. Du bist hier für einen Grund auf dieser Welt. Und anstatt Angst davor zu haben, für deine Wahrheit und für deine Stimme loszugehen, denk immer daran, wie viele Menschen du damit inspirieren wirst. Und vielleicht gar nicht so sehr wie viele, sondern manchmal reicht es ja, diesen einen Menschen damit zu erreichen, für den deine Botschaft gerade so wichtig ist. Also, fühl dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ich denke an dich. Ich schicke dir eine große, große, große Herzensumarmung hier aus Maui. Und ganz viel Liebe zu dir. Rock on und Namaste, deine Laura.